weiß ich auch nicht. Da kam Guido, der mich gesehen hat, und meinte, das schaut ja aus, als wenn ich auf der Flucht wäre. Ich hoffe nicht, dass ich vor euch flüchten muss. Vielleicht, wenn dann nach jeder Predigt sowas kommt, dass ihr mal sagt, jetzt reicht's mir, ich will nicht mehr. Oder sonst was. Na, schauen wir, was Gott möchte. Also ihr sollt nicht wegen mir flüchten. Und ich auch nicht wegen euch. Wir haben ja heute so die dritte Predigt aus dieser Serie der Falle des Feindes. Und ja, ich hoffe, dass ich euch nicht langsam langweile. Denn das ist immer das Schlimmste. Ich weiß, unser Altpastor Ingolf Elzel, der hat mal am Beginn seines Predigtdienstes zu Gott gebetet. Gott, ich wünsche mir nur eins, dass die Leute, wenn ich predige, nicht einschlafen. Und ich glaube, Gott hat sein Gebet erhört. Denn ich bin nie eingeschlafen, wenn er gepredigt hat. Und ich habe viele Predigten von ihm gehört. Warum jetzt das dritte Mal? Also mir ging es so, dass ich mir, wenn ich diese Predigten aufgeschrieben habe, die Predigten als allererstes selbst gehalten habe. Und dieses Thema ist ja eigentlich uralt und ist bekannt und ich bin jetzt auch schon über 50 Jahre Christ, aber das hat einfach nochmal neu zu mir selbst gesprochen. Und ich musste da weiterarbeiten. Kennt ihr das? Wenn das so ein Gedanke ist und der lässt dich nicht los und du musst da diesen Gedanken einfach verfolgen. Und ja, ich merkte aber, dass ich selbst für mich frei und freier werde. Und das ist ja das, was wir wollen als Christen. Ne? Frei von allen Bindungen, von Lasten, die wir unser Leben lang vielleicht mitgeschleppt haben, dass sie abfallen. Und dass unser Herr und Heiland ganz neu sichtbar wird. Ja. Er ist es ja, der uns verwandeln will, oder? Ich habe so das Gefühl, ich bin nicht drauf. Bin ich?
Bin ich zu hören?
Ja, doch, ich bin zu hören, alles klar. Er will uns verwandeln, so Stück für Stück in sein Ebenbild. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, dass wir Christen so sagen, na ja, in der Ewigkeit, da sind wir dann so richtig ganz verwandelt. Schieb. Ja. Was heißt das? Ja, ja, wir glauben natürlich, dass wir dann wirklich so in sein Bild verwandelt sind, aber ja, muss ich mich jetzt auch noch hier so dolle verwandeln? Ist doch alles gut so. Nein, hier soll es passieren. Und warum? Ich glaube, aus einem Grund, weil du und ich berufen sind, noch eine große Ernte einzubringen. Du und ich sind berufen, dass Lauenburg 1000 Christen hat. Amen. Ha? Weiß ich, wie viele jetzt sind? Zählt mal, fangt mal an und dann fangt zu glauben für die restlichen Hunderte. Ja? Hier soll es passieren. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Allen. Dass das nicht passieren kann, weil jeder Mensch einen freien Willen hat und einige so blöd sind und lieber an sich glauben als an Gott. Ich muss es mal so ausdrücken. Ist eine andere Geschichte. Aber der Wille Gottes ist, dass allen geholfen wird. Und dazu braucht der Arbeiter in seiner Ernte. Ich sage immer, Gott sagt, betet für Arbeiter in seiner Ernte. Aber Vorsicht, wenn du das betest, kannst du vielleicht deine eigene Gebetserhörung sein. Ja, das kann dir passieren dann, okay, ja. Er sucht aber Arbeiter, die innerlich heil und gesund sind. Das braucht nichts Großes. Schlichte Leute, so wie dich und mich. Einfache Leute. Menschen, die einfach gerade das tun, was er befiehlt. Nichts anderes. Nicht mehr, nicht weniger. Gott sendet Menschen in seine Ernte, die in erster Linie bereit sind, vergeben zu können. Die in erster Linie bereit sind, egal woher sie kommen, was sie für einen Hintergrund haben, wie klug oder nicht klug sie sind, das Wenige, das sie haben, ihm wieder zur Verfügung zu stellen. Was sagst du? Dann bin ich ja froh, ich hab nicht viel. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Aber wir denken mal an den kleinen Jungen. Ein bisschen Fisch, ein bisschen Brot. Und das hat er abgegeben. Ah, ich kann mir vorstellen, dass da viele Menschen waren. Seine Jünger ja sowieso. Das langt doch nie, das bisschen. Der Junge hat es trotzdem abgegeben. Das, was du hast, mag nicht viel sein, aber wenn du es abgibst in die mächtige Hand des Herrn, damit es er berühren kann, dann sollst du mal sehen, was daraus wird. Dass er uns so wirklich gut gebrauchen kann, das ist ein Teil, er möchte dich selbst heil machen. Wisst ihr, meine Tochter sollte eigentlich heute Morgen schon zu mir kommen. Der hat sie gesagt, nee, sie kommt erst, weil direkt an ihrem Haus in Hannover vorbei ist heute der Marathon. Und da will sie gerne gucken. Wenn die schon direkt an ihr vorbeilaufen, das ist ein Ereignis, möchte sie sehen. Aber ich stelle mir vor, ich bin schon jahrzehntelang Läufer und jetzt bin ich in meinem besten Alter, vielleicht so als Marathonläufer Mitte 30 oder was. Und dann will ich da mitlaufen und dann verletze ich mich am Bein. Ja, was jetzt? Dann muss ich erst mal schauen, dass mein Bein wieder heil wird, dass ich mitlaufen kann, oder? Und manchmal ist es so, wir Christen tragen so viel Verletzungen in uns, dass Gott uns gar nicht so richtig einsetzen kann. Weil wir immer um unsere Verletzungen drehen. Ja, und guck mal schon wieder. Das erinnert mich an den Witz, was ist das? Ich weiß es auch nicht, aber es kommt immer wieder. Ja, so. Gott will, dass wir erst wirklich gesund sind. Ja, sagst du, kann ich ja ewig warten, dann kann er mich gar nicht brauchen. Nein, er möchte das Hand in Hand machen. Er möchte dich heilen, er möchte dich wiederherstellen und er möchte dich gleichzeitig begleiten auf dem Weg, den du gehst. Seid ihr da mit mir? Oh, alle nicken, ich brauche nicht flüchten. Ja. Ich habe in den letzten Predigten gesagt, dass Gott uns von diesen Verletzungen, von diesen Ärgernissen heilen möchte, die in unserem Leben hineinkommen. Nun ist es so, bei dem einen braucht es etwas länger, bei dem anderen kürzer. Der eine hat vielleicht auch mehr Verletzungen erlebt in seinem Leben, mehr Ärgernisse wahrgenommen. Und so ist es ganz unterschiedlich. Ich möchte das mal so vergleichen. Er möchte uns wieder zurückführen in den Stand eines kleinen Kindes. Er sagt ja selbst, Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, was bedeutet das? Einfach ohne Lasten. Macht sich da ein Kind Sorgen um Kleidung und um Essen? Dafür gibt's Papa und Mama, oder? Sollte es geben, ja? So. Nein, Gott möchte, dass wir uns da zurückbringen lassen. Wie ein kleines Kind sagen, okay, läuft noch nicht alles rund, aber ich bin in deiner Hand. Mach mit mir, was du möchtest. Papa. Allein das Wort Papa. Wir haben das letzte Mal dann auch gesehen, wie Josef Brüder versucht hatten, ihn zu vernichten. Ja, das sind die lieben Menschen um uns herum, die manchmal versuchen, uns so einen richtig dicken Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Wir haben gesehen, wie viel Kummer Josef darum hatte. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation, dass Menschen dich einfach bekümmern. Vielleicht bist du sogar wie Josef von Menschen verraten worden, die dir am nächsten standen. All das haben wir uns schon angeschaut. Vielleicht aber ist es bei dir auch so lange her, dass du dich gar nicht mehr richtig erinnerst. Und du denkst, oh, da ist ja schon Gras über die Sache gewachsen. Über Verletzungen und über Ärgernisse wächst kein Gras. Das schaut nur so aus. Aber im tiefsten Sinne ist da nichts. Da ist nur ein neuer Schmerz. Und zwar immer dann, wenn du in eine ähnliche Situation kommst, merkst du das Zucken wieder in dir. Merkst du, dass die Verletzung noch nicht ausgeheilt ist. Und so wie Josef von seinen Geschwistern verraten wurde, das ist ja schon richtig schlimm, aber es ist noch schlimmer, wenn du von deinem eigenen Vater verraten wirst. Und wenn ich jetzt in der heutigen Predigt darüber eingehen will, was das ist, vom Vater verraten zu werden, dann möchte ich nicht nur die natürlichen Väter betrachten. Ich möchte all die betrachten, die Väter oder Mütter sein sollen in unserem Leben. Das heißt, dein Chef, dein Vorgesetzter, dein Lehrer, der Gemeindeleiter, der Pastor, egal wer. Denn all die sind von Gott berufen, eigentlich wie ein Vater für dich zu sein. Die sollen uns lieben. Die sollen uns etwas beibringen, die sollen uns fördern und die sollen für uns sorgen, oder? Ist so. Vaterfiguren. Das Schlimme ist, und das haben wir auch gesehen und deswegen ja auch der Titel, die Falle des Feindes. All diese Leiter, all diese Väter in unserem Leben sind auch nur Menschen. Und machen genauso viel Fehler wie du und ich. Hast deine Fehler nicht abgegeben, als Gemeindeleiter geworden bist, ne? Die nehmen wir mit. Ich habe auch meine Fehler nicht abgegeben, als ich mehr und mehr angefangen habe, im Wort Gottes zu lernen. Das ist so. Das nehmen wir mit. Aber wie viel Verletzungen geben wir denen auch, die uns unterstellt sind? Oder wie viele Verletzungen haben wir von denen erfahren, die uns übergeordnet waren? Wie viele Menschen haben ein Burnout, weil sie vom Chef gemobbt werden oder vom Abteilungsleiter? Und das ist gar nicht die Überarbeitung, es ist das Mobbing, das da ist. Etwas, das nicht da sein sollte, denn er sollte dich lieben und ehren und fördern und alles. Und wenn ich mich in den Gemeinden rumschaue, entdecke ich sehr, sehr viele Menschen, die dasselbe Problem haben. Und ich frage mich, wo sind unsere Väter? Dann schaue ich in unsere Gesellschaft rein. Nach dem Krieg sowieso eine vaterlose Gesellschaft, weil viele im Krieg geblieben sind. Aber schaut's heute anders aus? Entweder sind es die Alleinerziehenden, die ohne Papa aufwachsen, oder der Papa ist zwar da, aber die Arbeit nimmt ihn so gefangen, dass er eigentlich auch gar keine Zeit hat für seine Kinder. Im natürlichen Bereich. Dann gehe ich in unsere Gemeinden rein. Unsere Gemeinden sind mehr und mehr Programmgemeinden. Was kannst du da alles erleben? Die tollsten Sachen. Ich liebe es. Aber Beziehung bleibt auf der Strecke. Manchmal wissen Prediger oder Gemeindeleiter von dir nur, was du besonders gut kannst und wie sie dich einsetzen können und nicht mehr. Und dann sagst du, ja klar, mach mit, krempel die Ärmel hoch. Und dann kommt eine Situation, wo du nicht mehr gebraucht wirst. Und wie fühlst du dich? Ausgenutzt. Warum? Weil jemand seine Vision hatte. Ihr kennt die Geschichte, ich habe sie euch mehrmals erzählt, dass ich als Jugendleiter nach Bayreuth ging und der Pastor mich nur berufen hatte, weil er einen Elektriker gebraucht hat. Einen, der sein Haus verdrahtet. Das ist, was ich meine. Und das gibt's in tausend anderen Beziehungen. Ich möchte mit euch heute in die Bibel hineingehen und da ein biblisches Beispiel mal so rausarbeiten. Und zwar ist das die Beziehung zwischen dem König Saul und dem David. Da war der David, der war total zufrieden, als er seine Schafe gehütet hat. Kein großer Job, aber die lassen mich in Ruhe. Ein bisschen Erfolg habe ich trotzdem, wenn ich dem Löwen oder dem Bären eins auf die Rübe gebe und die weglaufen. Ja, passt alles. Und dann kommt dieser Tag, da kommt der Prophet und der sagt, habt ihr nicht noch einen? Ich muss hier einen zum König salben. Und die sagen, ja, da ist noch der Kleine da. Und dann kommt der David, wird geholt und wird zum König gesalbt. Puh. Ich stelle mir vor, die Tür geht auf. Ja, und da kommt der Bundespräsident rein und sagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, wer hier der nächste Kanzler von euch wird. Joho, ja, so ungefähr muss es dem David gegangen sein. Aber das war ein junger Mensch und junge Menschen haben Träume, haben Visionen, die wollen was erreichen. Ich hoffe, dass du und ich auch noch was erreichen wollen. Aber bei jungen Menschen ist es auf jeden Fall so, oder? Ja, und dann wird er gesalbt. Wisst ihr, ich weiß nicht, was der David da gedacht hat, aber wenn du von demselben Mann, der den jetzigen amtierenden König gesalbt hast, zum neuen König gesalbt wirst, dann macht das was in dir. Dann kommen da Gedanken auf. Hui, hui, hui. Während er gesalbt wird, wird der Saul im Palast vom bösen Geist gequält. Warum? Weil er Gott nicht gehorsam war, kam der böse Geist auf ihn. Und dann hat man festgestellt, Therapeuten gab's immer schon, das wird nur besser, wenn der einer mit der Harfe spielt. Ihr Lobpreiser, ja, ihr macht einen guten Dienst, dann wird das auch manchmal in uns besser. Und irgendeiner da von den Bediensteten hat gesagt, ich kenne da einen, der kann das ziemlich gut. Ja, wo ist denn der? Ja, das ist der David. Ja, dann hol den mal her. Und so kam der David im Hof von Saul. Und dann hat er gespielt und dem Saul ging's besser. Tja, was mag sich denn jetzt der David gedacht haben, als der schon mal auf den Hof von Saul berufen wurde? Jetzt geht's los. Der erste Schritt. Jetzt wird er auf mich aufmerksam. Und jetzt kann ich mich entwickeln. Er, der alte König, kann mich alles lehren, was ich als König brauche. Ja! Aber ich weiß nicht, wie lang das ging. Auf jeden Fall wurde er immer nur gerufen, wenn es dem Saul schlecht ging. Und dann kam eines Tages die Situation, dass Krieg war. Und Davids Papa sagt, so, deine Brüder sind an der Front und jetzt geh mal und bring denen Lebensmittel. Das war nicht so, dass die von der Armee versorgt worden sind. Nee, nee, die mussten immer von zu Hause Nachschub kriegen. Und David macht sich da, ich weiß nicht, ob mit Plastiktüten oder Esel, irgendwie auf, das ganze Futter dabei für die Brüder. Und dann kommt er da an die Front, wenn man so sagt. Ne? Und was sieht er als erstes, da sieht er so einen großen Kerl, den Goliath, der, wie er hört, seit 40 Tagen Gottes Armee verspottet. Und nun denken wir ja oft, oh, das war ja ein mutiger Kerl, der hat gesagt, das kann ja so nicht sein. Er sagt es dann ja auch zum Goliath und da leiten wir so viel ab. Ich glaube aber, dass da noch was anderes dazwischen war. Denn er hat nämlich auch gehört, der, der den Goliath besiegt, dem wird die Hand von der Tochter vom König versprochen. Nächster Schritt. Schwiegersohn vom König. Ja, dann muss es doch klappen mit meiner Vision, oder? Und allen Mut zusammen, ich mach's. Ja, dann wisst ihr das mit der Rüstung und so. Dass du, zieh doch mal die Rüstung. Ha, die ist viel zu schwer. Nee, ich nehme mir 5 Kieselsteine. Auch eine Predigt für sich. Warum nahm er 5 Kieselsteine? Hat er keinen Glauben gehabt? Nee. Goliath hatte 4 Brüder. Und David hat gesagt, wenn ich den einen umbringe, wer weiß, ob ich nicht die anderen Steine auch noch brauche. Ja? Und dann hat er den Goliath besiegt, umgebracht, hat die Tochter vom Saul geheiratet. Wow! Und dann passierte Folgendes. Der Saul hat gesagt, so, jetzt komm, zieh bei mir ein und iss sogar am Tisch, wo nur meine Söhne essen, mit. Geschafft. Und dann merkte man so richtig, da ist Gunst auf dem Leben von David. Wenn er mit Saul in die Schlacht gezogen ist, dann haben die Siege gefeiert ohne Ende. Boah. Sag mal, darf ich dich was fragen? Kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du dich aufgemacht hast, wo du dann gemerkt hast, oh, Gott ist da, alles läuft, ein Schritt nach dem anderen in die Richtung, die ich mir gedacht habe? Kennst du das auch? Ich kenn's. Nach 3 Jahren Bayreuth hat Gott gesagt, jetzt reicht's, geht weg, dann sind wir nach Tostedt gezogen. Dort waren wir 2 Jahre ganz normale Gemeindemitglieder. Als der Vikar dann in die neuen Bundesländer gegangen ist, habe ich die Jugend übernommen. Und gleichzeitig hat der Ingolf Elzel damals so ein bisschen auch sich um mich gekümmert und ich durfte bei einigen seiner Dienste dabei sein. Und er hat damals eine Phase gehabt, da hat Gott ihn auch sehr stark in Heilungsdienste reingerufen und er sehr stark auch in Befreiungsdienste. Und er hat mich mitgenommen. Ich war dabei, wie Dämonen ausgetrieben worden sind. Das war gewaltig. Ich wollte Gott ja immer dienen, mein Leben. Und wenn du dann siehst, dass da so ein Besessener so einen schweren Eichentisch an einem Bein packt und 6 Meter durch den ganzen Raum schlägt und du dann hinterher den befreit hast mit Gottes Gnade und Hilfe. Ja, das war dann schon, wir sind einen großen Schritt weiter gegangen auf dem Weg, Gott zu dienen. Ne? So ging's mir. Ja, dann hat sich aber der Dienst von Ingolf entwickelt und war mehr und mehr im Reisedienst und ich war alleine zu Hause. Da hat sich keiner mehr gekümmert und dann ist auch alles wieder verkümmert. Ich hatte keinen Vater mehr, der mich anleitet. Ungefähr im selben Jahr ist mein persönlicher Papa gestorben, der mein bester Freund war, bis heute, ever. Und so stand ich plötzlich vaterlos da. Und mein Leben, statt nach vorwärts zu gehen, hat sich eigentlich rückwärts entwickelt. Weil ich war jung, 25. Da war noch so viel, wo ich jemand gebraucht hatte, der sagt, komm, ich nimm dich an der Hand. Ich leite dich. Ich zeig dir, wie es geht. Ich bete mit dir die eine oder die andere Situation durch. Ich bin dein Papa. Weg. Und bei David war das so, Nach diesen vielen Erfolgen kommt er eines Tages mit Saul vom Schlachtfeld wieder und die jungen Mädels, die haben damals schon gekreischt. Wahrscheinlich war er auch wirklich ein junger, hübscher Mann. Und dann rufen die da, oh, Saul hat 1000 erschlagen, aber der David 10.000. Ja! Kreisch. Die haben es wahrscheinlich gut gemeint. Der Saul war verheiratet, war Oll und der David war ledig und naja, nee, eine Frau hat er schon, die vom Saul gehabt. Aber im Herzen vom Saul ist was passiert. Und er hat zweimal versucht, ihn zu töten. Obwohl er quasi Mitglied seiner Familie war, obwohl er mit seinen Söhnen gegessen hat, obwohl er mit seinem ältesten Sohn, dem Jonathan, einen Bund eingegangen ist, wird er verstoßen und ihm bleibt nichts anderes über, als zu flüchten. Wo bist du geflüchtet? In bestimmten Situationen? Mit 3000 Leuten. Welche Ehre, wenn du von 3000 Leuten gejagt wirst. Das sagt, hui, wir haben Angst vor dem. Ich brauche 3000, um den fertig zu machen. Aber wenn 3000 Leute hinter dir her sind und du in die Wüste gejagt wirst und du von Ort zu Ort verfolgt wirst und einfach nichts mehr auf die Reihe kriegst. Bei mir war es damals so, ich war dann im Vorstand der Gemeinde und dann war ich 32 Jahre alt. Und dann habe ich selbst drüber mit abgestimmt mit den anderen Vorstandsmitgliedern, dass ich als Jugendleiter ja eigentlich zu alt bin. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, ihr habt ja wohl eine Meise, ich bin noch lang nicht so alt. Nee, ich hatte Angst. Ich glaube, der David hatte Angst, dass er geflogen ist. Und ich bin damals geflogen und gesagt, ich bin ja wohl zu alt mit 32, bald 33. Und dann habe ich gesagt, gut, wir brauchen einen neuen Jugendleiter. Ich habe das mit Herz und Seele gemacht. Aber ich bin geflohen. Weil da andere waren, die irgendwas Doofes über mein Leben ausgesprochen haben. Geh in dein Leben zurück. Was haben andere Doofes über dein Leben ausgesprochen? Was so vielleicht nicht stimmte. Was nur nach menschlichen Gedanken richtig war. Ist dir eigentlich klar, dass es Gott selbst war, der den David in die Obhut vom Saul gestellt hat? Das war nicht der Teufel, das war Gott selbst. Und wir fragen uns, warum hat Gott denn diese Entwicklung zugelassen, wenn er wusste, dass er hinterher fliehen muss? Darf ich es anders fragen? Warum hat Gott das sogar geplant? Warum genoss der David eine Zeit lang Gunst, nur um sie anschließend wieder zu verlieren? Menschen, die hier ein Defizit haben, dass sie von Vätern, von Leitern, von Vorgesetzten so auf die Seite geschoben werden, die fangen immer an, den Fehler bei sich zu suchen. Ja, was habe ich denn falsch gemacht? Auch der David, wenn du seine Psalmen durchliest, hat in dieser Zeit Psalmen geschrieben, die Warum-Frage aufgeworfen haben. Was habe ich denn falsch gemacht? Vielleicht hast du gar nichts falsch gemacht. Aber Gott hatte einen Plan mit dir. Wisst ihr, all das, was da um David herum passiert ist, als er geflohen ist, musste er seine Frau zurücklassen. Ja, erst ist man froh, Schwiegersohn vom König zu sein, und dann ist man Strohwitwer. Ja? So, all das macht ja was Wie viele Möglichkeiten hat der David gehabt, gekränkt zu reagieren? Und nicht nur auf den Saul, nein, auch auf Gott. Ich kann dir eins sagen, ich habe mehr als einmal, ich habe auch mehr als fünfmal Gott angeschrien, weil ich mich gekränkt von ihm gefühlt habe. Er hat es mir verziehen. Halleluja. Aber Gott hatte etwas vor. Gott wollte in David eine Veränderung bewirken. Gott wollte David für seinen großen Plan benutzen. Und wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, dazu braucht er Menschen, die innerlich heil sind. Vor über 30 Jahren kam ein Prophet einmal in unsere Gemeinde und der hat erzählt, dass er eine tollgehende Firma hatte und ganz liebe Frau und drei Kinder und dann hat Gott ihn in den prophetischen Dienst gerufen und erst verlor er die Firma, dann die Frau, dann die Kinder und dann stand er ganz alleine da. Und dann hat er an irgendeinem Punkt seines Lebens gesagt, Gott, ich will nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Hör auf, deine Berufung auf mein Leben zu legen. Ja, das gibt's. Das gibt's, dass eine so große Berufung auf einem Leben ist, dass Gott dich erstmal richtig auf die Seite nehmen muss. Das ist nicht gegen dich. Das ist für dich, weil er gesagt hat, ja, den oder die kann ich benutzen in meinem Reich. Weißt du, welche Gedanken Gott über dich noch hat in der Zukunft? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wie oft ich gebetet habe, nutze mich. Hilf mir, dir zu dienen. Gott nimmt diese Gebete alle ernst. Was hat dir den Weg versperrt? War es auch ein Leiter? Waren es andere, denen du vertraut hast, dass sie Vater oder Mutter für dich sein würden? Und hast vielleicht du, so wie ich, auch Gottes Plan irgendwann in deinem Leben mal in Frage gestellt? Ah! Vielleicht hast du gerade in diesem Augenblick, wo du ganz unten warst, noch eine Predigt über Demut gehört und gesagt, ja, das war's, ich war wohl zu stolz, König zu werden. Vergiss es. Gottes Plan, und damit habe ich im letzten Sonntag die Predigt aufgehört, ihr erinnert euch vielleicht, kam dir weder Frau, Mann, Kind, noch nicht mal Satan klauen. Nur du selbst kannst dich aus Gottes Hand rausbewegen. Es ist unmöglich, auch das habe ich schon gesagt, dass Ärgernisse oder Kränkungen kommen. Aber wie wir darauf reagieren, bestimmt die Zukunft. Und vielleicht hast du in so einem Augenblick, wo sie dich ganz unten erwischt hat, beschlossen, ich kapsel mich ab, jetzt lasse ich keinen mehr ran. Ich will nicht noch weiter verletzt werden. Ja, ich glaube weiter an Gott und Amen, fertig, Punkt. Die Berufung Gottes auf deinem Leben ist nicht, dich in ein Schneckenhaus zurückzuziehen, beleidigt zu sein, gekränkt zu sein. Die Berufung Gottes ist, in deinem Leben mit ihm nach vorne zu gehen und neues Land einzunehmen. Menschen mit seiner Liebe berühren, weil du von seiner Liebe berührt worden bist. Wenn wir die Geschichte mit David und Saul weiterlesen, dann kommen wir unweigerlich an die Geschichte mit der Höhle. Der David hat sich da im Hintergrund verborgen gehalten und der Saul, der ihn verfolgt hat, liegt vorne. Und dann kommt der Heerführer vom David und sagt, das ist die Chance. Oh, ich hätte ihn getötet. ich habe doch eine Berufung in meinem Leben. Ja, hallo? Wenn Gott mir jetzt schon die Möglichkeit gibt, diese offene Tür zu nutzen, dann tue ich's doch. Nee, der David hat es seinem Heerführer verboten, geht nur her und schneidet einen Zipfel von seinem Gewand ab. Und als der Saul dann aufbricht und schon auf dem anderen Berg war, weit genug entfernt, da kommt er aus der Höhle und sagt, guck mal. Und wisst ihr, was er genau sagt? Das muss ich euch echt vorlesen. 1. Samuel 24, Vers 12. Er ruft dem Saul zu, sieh mein Vater, sieh den Zipfel deines Oberbekleiders in meiner Hand. Sieh, dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Übersetzt gesprochen, war das nichts anderes, als dass David einen Appell an Saul gibt. Mein Vater, mein Vater. Und um es noch mal klarer zu sagen, du solltest mich leiten, du solltest mich führen, du solltest mich lieben und nicht mich vernichten. Ich brauche ein Papa. Wenn du verletzt und gekränkt bist, verletzt du auch andere. Da, wo du ein Vater sein solltest, wenn du den Vater in dir nicht erlebt hast, verletzt du andere. Oh nein, 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 du bist besser. Oh, schöne Ausreden, die wir uns manchmal zusammenrufen. Ja. Nur einer ist gut. Das ist der Vater im Himmel. Und du und ich, wir sind nur gut, wenn der Papa im Himmel in uns Wohnung gemacht hat. Wenn er aufräumen konnte. Der David ruft, mein Vater, das entdecke ich überall in unserer christlichen Landschaft. Unzählige junge Männer und Frauen erzählen mir, wenn ich meine Juleika-Seminare halte, oh, die waren jung, hatten starken Ruf auf ihrem Leben. Sie suchten verzweifelt nach einem Mann oder einer Frau, die Papa wird für sie, die sie liebt, die sie ermutigt, die sie unterstützt. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott es selbst gesagt hat, Malachi 3, ich will das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen. Und Gott hat einen Grund, den sagt er uns auch, damit Gott nicht kommen muss und das Land mit einem Bann schlagen muss. Wenn Verletzungen in unseren Gemeinden nicht ausgeräumt werden, wenn Verletzungen in unserem Leben nicht ausgeräumt werden, ist das wie ein Bann. Es ist abgeschnitten von der echt großartigen Beziehung zu Jesus. Und du lebst als Christ verzweifelt mit deiner eigenen Kraft und versuchst von Tag zu Tag nach vorne zu kommen. Welch ein erbärmliches Leben. Ich predig nicht euch an, ich predig mich an. Verzeiht. Vielleicht muss ich doch flüchten, vielleicht bin ich doch zu hart. David hatte sogar noch ein zweites Mal die Möglichkeit, Saul zu töten. Und er tat's nicht. Und als dann Saul im Kampf interessanterweise gegen die Philister gestorben ist, in mir wäre passiert, jetzt hat er seine gerechte Strafe verdient. Saul war traurig. Da kam einer und sagt, hey König, ich war's, der dem den Stich versetzt hat. Und David sagte, wie konntest du Hand an den Gesalbten Gottes legen? Und bringt den, der dachte, er bringt eine frohe Botschaft um. So sehr konnte er lieben, dem, der ihn verfolgte. Danach hat er sich hingesetzt und ein Loblied auf Saul und seine Söhne geschrieben und es gab einen Befehl in ganz Israel, dass dieses Lied gesungen werden sollte. Macht das einer mit einem verbitterten und zerstörten Herzen? Erkennen wir jetzt vielleicht, warum Gott von David sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen? David handelte total weise. Er beschloss nämlich nicht selbst zu richten. Und so benutzte einfach Gott die Philister. Wisst ihr, Mama schickt Gott uns Situationen, wo du und ich solche Väter sein können, weil viel zu viele um uns herum das vermissen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem 17-jährigen Mann, der, als noch die Mauer in Berlin stand, als 17-Jähriger über die Mauer geflüchtet ist. 5.075 Menschen haben es geschafft, in Berlin über die Mauer zu flüchten. Keiner wusste, wo er war. Zu Hause in der DDR, seine Mama hat ihn gesucht. Nicht mal ihr hat er gesagt, was er vorhat. Versetz mich mal in die Lage hinein. Wo ist mein Sohn? Weg. Was ist mit ihm? Das Problem war, dass er sich auf der Flucht verletzt hat. Diese Verletzung erstmal nicht beachtet hat und irgendwann viel zu spät in ein Krankenhaus kam und sie dort festgestellt haben, er hat eine schwere Blutvergiftung. Und die Ärzte haben gesagt, da ist alle Hoffnung verloren. Wusstest du, dass 60.000 Leute pro Jahr an Blutvergiftung sterben? 5,5 Mal so viel wie eure ganze Stadt. Oder ihr habt doch so ungefähr 12.000. Ne? Ja, bin gut informiert. Ah. Und diesen jungen Mann hat man in die Sterbekammer geschickt. Weil man wusste, der überlebt nicht den Morgen, die heutige Nacht. Und dann war eine Ärztin. Die hatte eigentlich gar keinen Dienst. Die war auf dem Weg nach Hause und kriegt es mit. Und hört eine Stimme in sich. Mir ist nicht bekannt, ob die Christin war. Aber sie hört eine Stimme, bleibt bei dem jungen Mann. Und sie hat sich in ihrer Freizeit an das Bett von diesem 17-jährigen Flüchtling gesetzt. Und hört, dass er was flüstert. Und er flüstert, Kinderlieder singen. Und sie fängt an, mit ihm zu singen, Hänschen klein ging allein. Ohne zu wissen, dass sie genau in die Situation von dem jungen Mann reingesprochen. Er war dieses Hänschen klein, das allein in die weite Welt hineinging. Stock und Huhn steht ihm gut, ist zwar Wohlmut. Aber Mutter weinet sehr. Genau seine Situation. Und sie singt ihm ein Kinderlied nach dem anderen vor und irgendwann Märchen. Und sie erzählt ihm Märchen. Sie erzählt ihm Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot oder von Aschenputtel, die gequält wurde und dann schließlich doch den Königssohn heiraten konnte. Und so ging die ganze Nacht rum. Sie sang und sie erzählte und sie sang und sie erzählte und schlief dann selbst ein. Und als sie morgens aufgewacht ist, da war dieser junge Mann gesund, geheilt. Sie ist für eine Nacht zum Vater für diesen jungen Mann geworden. Sie hat ihm all das gegeben, was er vermisst hat. Das Resultat ist Heilung. Überall da, wo du und ich bereit sind, wieder neu zu Vätern und zu Müttern zu werden, verspreche ich dir im Namen Gottes heute eins, passiert Heilung. Sag doch mal Amen. Ich höre auf mit Sprüche 4. Da steht ein bemerkenswerter Satz. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn von ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes. Wir töten heute nicht mehr mit dem Schwert, wir töten heute mit dem Mund. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dir hergehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Über allem bewahre dein Herz. Über allem bewahre dein Herz. Über allem bewahre dein Herz. Bist du immer noch bereit, dich selbst zu rächen? Oder willst du mit mir ein Mann, eine Frau Gottes sein? Amen.